Herzlich willkommen zu unserem Podcast Herz und Bildung. Mein Name ist Anja Leuthardt. Ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz. Und gegenüber von mir sitzt
Andrea Trinkler, Lehrperson und Mami. Und wie ihr schon wisst, tauchen wir heute noch einmal ins Thema Inklusion ein. Und ich freue mich mega, weil es passt so gut mit unserer Vision überein. Das Thema Inklusion. Und zwar ist unsere Vision ja nichts anderes als Brücken zu bauen, um einander näher zu kommen und die Beziehung ganzheitlich zu gestalten. Und ich glaube, ganz ehrlich, Anja, ist Inklusion nicht genau das?
Ja.
Würdest du auch sagen?
Ja, das passt schön. Und vor allem, ihr solltet also sehen, wie Andrea mit welcher Leidenschaft sie unsere Vision da verkündet. Ich finde es wirklich sensationell. Es macht mir übrigens auch immer noch so fest Spass, mit dir den Podcast zu machen. Ja. Danke vielmals.
So mega gern geschehen. Es ist übrigens gegenseitig.
Wenn ihr unseren Podcast auch lässig findet,
dann sind wir mega froh über eure Feedbacks, über eure Sternchen, die ihr uns schicken könnt und über das Teilen von unserem Podcast. Weil es wäre uns schon mega ein grosses Anliegen, dass wir es schaffen, irgendwie beim einen oder anderen einfach so die einen oder anderen Inputs einzupflanzen. Und wenn du findest, hey ja, das hilft mir wirklich und es bringt mir wirklich etwas, wenn ich mir jeweils die mittlerweile plus minus halbe Stunde, gell, das versuchen wir seit der 10. Folge eigentlich einzuhalten, dass wir nicht mehr zu lang werden, die halbe Stunde mich mit einem Thema auseinandersetzen, das für mich Wert hat. Und ich weiss, hey, und ich habe den und die und den noch in meinem näheren Umfeld, wo das auch mega interessieren könnte, dann teile doch unseren Link, wo du uns gerade hörst, und schick den deinen Leuten, dass wir eine grössere Reichweite überkommen, damit wir wirklich einfach das schaffen, um die Brücke zu bauen und eben einander näher zu kommen und mit ganz unterschiedlichen Themen weitere Inputs zu geben.
Genau. Und jetzt Inklusion, die zweite.
Take two, sozusagen. Nein, das stimmt nicht. Das ist die zweite Folge, nicht der Take, sondern es ist die Folge. Und wir haben letztes Mal über die Inklusion so ein bisschen im Allgemeinen geredet, auch mit dem Ziel, unsere Erfahrungen weiterzugeben im Bereich von der Inklusion. Und diesmal haben wir ein ganz spezifisches Ziel, gell, Anja? Mhm.
Ja, wir wollen euch wie so ein bisschen an unseren Erfahrungen teilhaben lassen, wenn eben Inklusion, ich würde sogar sagen, zur Belastung wird. Mhm. Und das ist unsere Erfahrung, ist, dass es vor allem bei den sogenannten verhaltensauffälligen Kindern passiert, dass es eben zur Belastung kann werden. Und nochmal, wir haben in der letzten Folge ganz am Ende schon gesagt, verhaltensauffällig finden wir beide nicht so einen passenden Begriff, weil es suggeriert, wie das Verhalten ist falsch vom Kind. Und wir sind beide der Überzeugung, dass einfach die Rahmenbedingungen, nämlich das Setting von der Regelschule, einfach an Grenzen kommt.
Kapazitätsgrenzen, ja. Ja, absolut.
Genau, und nichtsdestotrotz...
Und dass es nicht das Kind an und für sich ist, oder?
Genau, und nichtsdestotrotz würde ich aber auch sehr gerne heute so ein bisschen diskutieren und auseinandernehmen, was kann man denn auch machen? Also ich denke, man kann schon auch in der Regelschule Rahmenbedingungen besser gestalten, miteinander gestalten. Und nicht einfach sagen, okay, nein, also Verhaltensauffällige, das geht einfach nicht ab in so einer Schule, also quasi salopp gesagt. Und dort sind wir sogar ein bisschen wieder auch im Heim und Meer und bei dem Netzwerk, wo ich merke einfach bei verhaltensauffälligen Kindern, wo ich jetzt würde sagen, sie ecken auch im Sozialverhalten an. Also sie schreien, sie können vielleicht sogar beißen, zu den Mitschülern und Schülerinnen, aber auch gegenüber erwachsenen Personen. Sie stören den Unterricht in dem Sinne.
Werfen die Stühle, genau, umeinander, verstecken sich. Ja, also da gibt's heftige Reaktionen zum Teil, gell? Das ist schon noch eindrücklich.
Genau. Und da, um das geht es. Das sind die Fälle, die ich natürlich auch als Schulsozialarbeiterin damit in Berührung bekomme. Weil wenn natürlich Lernschwierigkeiten rum sind, dann geht man zu einer schulischen Heilpädagogin, sie wird Fachperson, wenn es eben über, ja, wenn es wie um das Sozialverhalten geht, dann landet man, sofern man eine hat, bei der Schulsozialarbeiterin, hoffe ich, dass man dort wirklich auch den Zugang findet. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig für die Lehrpersonen. Geht bitte auf die Schulsozialarbeitenden zu und holt euch dort Unterstützung. Genau für das sind wir auch da. Ja, und dann gibt es eben einen Haufen andere Personen, die meistens an so einer Situation, in so einer Situation beteiligt sind. Und das eine ist eben sicher die Schulsozialarbeit, aber dann auch zum Beispiel Klassenassistenzen, Zivildienstleistende. Dann hat man vielleicht noch eine DATS-Lehrperson, weil das Kind Deutsch noch nicht so gut kann.
DATS übrigens Deutsch als Zweitsprache, genau. Die Abkürzung dafür.
Super, ja.
Gell? Das ist ja, also für uns ist es halt ein gängiger Begriff, Alltag. Aber ich weiss, dazumal, als ich frisch ins Studium gekommen bin und all die Abkürzungen gehört habe, ich habe gefunden, hey, wartet mal schnell. Und es hat sogar irgendwie so einen lustigen Cliffhanger gegeben, wo eben nur mit diesen Abkürzungen und Kürzeln geschaffen worden ist und man einfach wirklich nicht mehr durchgesehen hat, von was jetzt gerade die Rede ist. Also darum, DATS Lehrpersonen sind Deutsch als Zweitsprache. Also Kinder, die quasi daheim eine andere Muttersprache haben als Deutsch, haben in der Regel die Möglichkeit, DATS-Unterricht zu bekommen und dementsprechend ihr das Deutsch eigentlich zu verbessern.
Und da gibt es auch noch, wie in gewissen Schulen gibt es wie noch Schulinseln oder Lerninseln. Das wäre dann wieder nochmal ein anderes Angebot.
Mhm. Was macht die Schulinseln?
Die Schulinseln, es kommt ein bisschen darauf an, es gibt wie zwei Ausrichtungen, entweder eine heilpädagogische Ausrichtung und da geht es eben mehr so ein bisschen ums Lernen. Und dann gibt es noch eine sozialpädagogische Ausrichtung. Es geht dort auch ums Lernen und gleichzeitig sagt man, okay, es darf auch einfach eine Auszeit sein vom Schulalltag.
Und die Kinder können immer zur Schulinsel, weil das kenne ich jetzt persönlich gar nicht. Habe ich noch nie an einem Schulhaus angetroffen. Darum frage ich nachher. Ja. Also die Kinder können, haben wie irgendwo im Schulhaus die Möglichkeit, zu der Schulinsel zu gehen. Ah, so herzig. Genau.
Und gleichzeitig, oder, und dort, ist, dort sind wir mit dem Thema drin, wenn ein Kind nur noch auf der Schulinsel ist, dann ist es nicht mehr integriert in der Klasse. Und dann muss man auch schauen und sagen, findet da überhaupt noch Inklusion statt? Oder tut man es einfach jetzt immer wieder separieren innerhalb von der Regelschule? Und das löst im Kind meistens auch kein gutes Gefühl aus. Weil es nimmt es dann eben gerade noch mehr als gesondert wahr. Und sagt, ich kann ja nicht einmal in der Klasse arbeiten, zum Beispiel. Oder wenn es ganz schief würde laufen und die Lehrperson sagt dem Kind, du musst in die Schulinsel gehen, weil es geht da nicht, dass dann das Kind vielleicht denkt, die Lehrperson mag mich nicht und will mich nicht und ich bin falsch. Genau.
Und das Netzwerk, das du jetzt ansprichst, oder, wo jetzt einfach mal auf Schulebene zum Tragen kommt, wenn Inklusion stattfindet, ist, mag einerseits jetzt gerade relativ vielschichtig schon sein und auch nach, wow, wie viele Personen sind da involviert. Und andererseits aber enorm wichtig und auch ja, ressourcenstärkend für eine Klassenlehrperson, die einfach, ich sage jetzt, wenn sie 20, 24 Schüler hat, darunter 1 bis 2 oder 3 Integrationsschüler, das einfach nicht allein stemmen mag, in keiner Art und Weise, oder? Und dementsprechend, dass es wirklich wichtig ist, dass es ein grosses Netzwerk ist. Und das grosse Netzwerk soll nicht in erster Linie schon mal Angst schüren. Ui, was passiert jetzt da? Wie, was für eine Maschinerie sind wir denn jetzt da gelandet? Also gerade aus älterer Sicht. Sondern es soll wirklich dazu dienen, dass man, wie du vorher eigentlich so schön gesagt hast, die Rahmenbedingungen, um das Kind so kann setzen, dass sich das Kind drinnen entfalten kann. Und nicht, dass das Kind irgendwie merkt, von da zu da werde ich geschickt und ich bin nie nicht richtig und komme nie nicht wirklich an und kann überhaupt nicht selbstwirksam mich verwirklichen. Oder? Und das ist, glaube ich, etwas mega Wichtiges. Also es klingt nach mega vielen Personen. Und sie sind alle notwendig, dass Inklusion stattfinden kann, respektive es ist individuell natürlich dann wieder einzeln auf den Fall und Situation bezogen etwas anderes notwendig, aber es braucht die zusätzlichen Ressourcen, das würde ich sagen.
Ich denke mir, es ist, das, was du sagst, ist absolut richtig, es braucht die alle und es braucht die Ressourcen. Die Frage ist immer, wenn wir die Eltern noch dazu nehmen und Klassenlehrperson, das sind so die zwei zentralen, oder das sind die Leute, die wahrscheinlich am meisten mit allen anderen zu tun haben. Und dort muss man ganz gut abwägen, wie viel mag man diesen Leuten zumuten. Mhm. Weil wenn die Eltern das Gefühl haben, okay, ich muss am Morgen mit der Lehrperson reden, am Nachmittag ruft die Schulsozialarbeiterin an und am Schluss komme ich noch ein SMS oder einen Eintrag über in dieser Schulkommunikationsplattform von der Deutschlehrerin, dann ist es too much. Es überfordert total. Und es überfordert die Eltern noch mehr, weil sie nicht einmal, also ich würde sagen, sie haben wenig Handlungsspielraum, weil wenn du kommst und sagst, schauen Sie, im Moment gestaltet sich die Situation in der Schule eher schwierig, dann kannst du ja nicht in die Schule kommen und mitwirken, sondern du bist recht, also du kannst sicher von zuhause aus, du kannst auch ritualisieren zum Beispiel, du kannst schon Sachen machen, aber direkt in der Situation, in der Schule mitgestalten, geht in den wenigsten Fällen. Und das sind einfach, oder dessen muss man sich so ein bisschen bewusst sein, dass dort zum Teil einfach auch eine Ohnmacht entsteht. Und dann haben wir wie die verschiedenen Ansprechpersonen in der Schule. Und gell, ich meine, ich habe viele Lehrpersonen, die zu mir kommen und sagen, nein, ich will keine Klassenassistenz. Weil dann habe ich einfach nochmal eine Zusatzaufgabe mehr. Weil die muss ja auch noch angeleitet und supportet werden. Und
das ehrlich, das erlebst du viel.
Ja. Gerade bei verhaltensauffälligen Kindern.
Einverstanden. Okay. Ah. Weil das ist schon noch etwas, wenn ich einhängen darf, Anja. Das ist schon noch etwas, wo ich auch immer wieder selber persönlich darüber stürchle. Im Sinne von, wenn ich mich hinterfrage und die Situation oder das Setting hinterfrage, weil ich merke, es passt nicht für alle. Der Rahmen ist nicht so, wie ich ihn mir gerne wünschen würde für meine Kinder. Bezogen auf meine Schulklasse. Für meine Kinder, dann gehe ich manchmal auch darüber, dass ich finde, oftmals werden inkludierte Kinder von dieser Klassenassistenz begleitet oder sehr nahe auch geführt. Oder? Und alle Klassenassistenzen, die alltag ihr Bestes geben und die alltag wirklich so fest unterstützen und so fest zum Gelingen in der Schule beitragen, möchte ich an dieser Stelle wertschätzen und Danke sagen, weil es ist wirklich eine riesige Entlastung als Lehrperson. Ein kleines Beispiel, ein bisschen weg vom Thema, aber gleich. Ein Kind kommt Nasenblüten über. Das muss behandelt werden, respektive das muss begleitet werden. Wenn du alleine bist mit 24 Kindern, dann gehst du mit dem Kind mit als Lehrperson. Und es ist keiner mehr im Schulzimmer. Und wenn du eine Klassenassistenz oder einen Zivildienstleistenden hast, dann hast du sofort eine Ansprechperson, die das Kind begleiten kann. Und du kannst aber weiter den sicheren Rahmen bilden in deiner Klasse und helfen. Oder? Und jetzt komme ich auf einen Punkt zurück, den ich einhängen wollte, dass die Klassenassistenten ja oft nicht so eine Ausbildung haben, dass sie genau wissen, was das Kind jetzt was das Kind braucht, also in den Situationen.
Ja, also und du kannst wieso sagen, ja, Nasenblüten geht, aber du kannst wieso sagen, ja, Nasenblüten geht, aber ein komplizierter Bruch. Da braucht es einen Arzt.
Da braucht es einen Spezialist.
Ja, das ist
spannend,
so.
Genau so.
Du, oder? Ja. Und das ist es. Ja. Ich meine, wir geben, und das ist, ich finde das zum Teil einfach auch für Klassenassistenten. Ich finde das nicht in Ordnung für die Personen, die sagen, ich komme in den Schulalltag und ich versuche da eben auch einen gelingenden Alltag zu gestalten. Und sie kommen dann die Kinder über, die auch eine ausgebildete Schulsozialarbeiterin ansteht und sagt, pah, oder eine Heilpädagogin und sagt, also,
ich weiss auch gerade nicht, welche Rahmenbedingungen man darf ändern darf, dass das Kind sich kann entfalten kann, oder? Ja, und das ist wirklich, das finde ich, eine riesige Herausforderung, im ganzen Inklusionsthema, dass die Kinder ganz oft neben anderen Fördermassnahmen wie die SHP oder DATS oder welche eben Fachpersonen sonst noch am Kind dran sind, ganz oft auch im ganz normalen Klassenverbund, Klassensetting, begleitet werden von einer Klassenassistenz. Und das Schwierige ist schon, glaube ich, auch wenn ich mich jetzt in die Situation von der Klassenassistenz hineinfühle, oder? Wenn das Kind nicht das macht, was gefordert wird von allen anderen Kindern, dann kommt eine Herausforderung, oder? Auch als Klassenassistenz, weil du willst ja probieren, dem Kind den Rahmen schaffen, dass er es schafft oder es schafft. Und dann geht es nicht. Und wie machst du denn jetzt das? Und das gibt eine Stresssituation. Und was passiert in einer Stresssituation? Man greift in der Tendenz eher auf alte Muster zurück, auf seine eigene innere Haltung. Und ist dann nicht unbedingt, das sage ich jetzt einfach, stelle ich jetzt einfach so in den Raum, in dieser professionellen Haltung, dass man eben die Rahmenbedingungen will schaffen, sondern plötzlich wird das Kind zum Problem. Und nachher irgendwie an dem Problemfall will man dann wahrscheinlich zupfen und ziehen und jetzt musst du doch das und dieses und so. Und meine Erfahrung oder meine Sichtweise ist wirklich oft, dass das eine Überforderung ist. Für Klassenassistent, für das Kind dann auch, oder? Für die Klassenlehrperson. Und dass das einfach nicht geht in diesem Setting so. Und ich habe es einmal schon erlebt, dass Inklusion ganz ohne Klassenassistenz funktioniert hat. Und in diesem Setting, und gell, das ist keine Studie oder irgendetwas, das ist ein Erfahrungsbericht, den ich jetzt sage, oder ein Erfahrungswert, den ich habe, der gezeigt hat, in dem Setting, wo sich zwei integrierte Kinder in einer 21er-Klasse zurechtgefunden haben, war in dem Moment, wo Freiarbeit stattgefunden hat, und Angebot gegeben hat, wo die Kinder auf ihre Art und Weise haben dürfen lösen. Und es war gut, so wie sie es gelöst haben. Und es hätte nicht müssen sein, wie bei der Sophia und beim Luca vorher, sondern es hätte auf ihre Art und Weise können umgesetzt werden. Sprich, sie haben gewusst, wie der Ablauf geht. Und dann haben sie selber können Selbstwirksamkeitsüberzeugung aufbauen, indem dass sie sich können verwirklichen können. Und das, dort hat es nicht einmal eben eine Person gegeben, die hin auf die Schulter geklopft hat. Und du solltest jetzt auch das. Weißt du? Oder du bleib jetzt mal dran, hast auch eine Antwort dafür oder so. Und das habe ich so etwas Schönes und so etwas Eindrückliches gefunden. Du hast ehrlich gesagt in diesem Setting nicht einmal realisiert, welches die Kinder sind, die inkludiert werden. Und das war für mich so ein bisschen mindblowing, als ich das wie zum ersten Mal sehen durfte. Es gibt Formen, wo Inklusion in einen ganz natürlichen Übergang gehen, wo es nachher gar keine Frage mehr ist, welches ist denn jetzt das integrierte Kind? Sondern das fällt nicht mehr auf.
Und was würdest du sagen, was sind die gelingenden Faktoren gewesen? Warum hat es denn funktioniert?
Also es hat sicher mit der Haltung von einer Lehrperson zu tun oder von einem Schulhaus zu tun. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Sensibilisierung von der Klasse auf manchmal vielleicht auch die anderen Möglichkeiten, die das Kind dann kann haben, stattgefunden hat. Das Kind beispielsweise, mag ich mich erinnern, hat beispielsweise auch einen Sack dabei gehabt, wo es eigene Utensilien drin hat, von daheim mitgenommen. Und wenn es irgendeine Regulationsstrategie gebraucht hat für das Kind, hat das dürfen zu dem Sack gehen und sich irgendetwas rausnehmen. Sei das ein Blüstierli, ein Decki, ein was auch immer dort innen ist, wo wie eben dann auch mit dem Elternhaus abgemacht war, ist der Ressourcenbag sozusagen, oder, von dem Kind. Und die anderen Kinder sind aber involviert und haben das gewusst, der Sack gehört nur dem Kind. Und das darf jederzeit auf den Sack zugreifen. Das ist in Ordnung, oder? Und ich glaube, wirklich eben auch eine sehr grosse Offenheit von der Klassenlehrperson.
Offenheit bezüglich?
Dem ganzen Thema und dem Anderssein. Also nicht den Stress oder den Druck haben, von das Kind müsste doch auch das Gleiche mögen machen, im gleichen Zeitraum und. Sondern eine Offenheit von, es ist voll in Ordnung, wenn da ganz etwas anders. Nein, das stimmt nicht so. Wenn es auf eine ganz eigene Art retourkommt und die Heftseite anders gelöst hat, als wie ich es gesagt habe. Wenn es mit einem Strahlen zurückkommt und eben der Zuwachs an dieser Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat können erleben, dann ist das das Wertvollste, was sie in diesem Moment hat können geben. Also eine Offenheit gegenüber von Ideen loslassen, wie es müsste sein. Und individuell auf das Kind und mit den Eltern abgemachte Abmachungen zurückgreifen, wie das auch im Schulalltag umgesetzt werden soll. Das ist, glaube ich, ein grosser Punkt. Und was ich auch noch schön gefunden habe, aber das ist jedoch aus einer anderen Erzählung heraus, dass sich die Lehrperson selber im Bereich der Inklusion weitergebildet hat. Und gerade spezifisch auf das Thema, das Kind mitgebracht hat, sich eine Fachperson geholt hat, mit der schulischen Heilpädagogin zusammen. Und mit dieser Fachperson im Dreiergespann, wie ausgearbeitet haben, auch als Lehrperson. Manchmal weißt du gar nicht so viel über das Thema, das das integrierte Kind mitbringt. Und wenn du nicht viel weißt über etwas oder eben noch nicht so Herangehensweise hast, ist ja oft im Vordergrund Unsicherheit. Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt den Unterricht gestalten, dass es für das Kind gut ist, oder? Und aus dem heraus, ja, sich dann Fachpersonen einzuholen und sich weiterzubilden und dann ganz einfache Sachen wie einen Tagesablauf vielleicht nicht von oben nach unten strukturiert haben, sondern von links nach rechts strukturiert haben, weil das jetzt einem Kind in diesem Bereich mega eine Vereinfachung gibt. Wenn du nachher so Sachen weisst, kommst du plötzlich ganz einen anderen Handlungsspielraum über, auch als Lehrperson, und wirst auch selbstsicherer in der Thematik, oder? Ich glaube, das ist auch ein grosser Punkt. Und dann wirklich auch das Netzwerk, wo miteinander ums Kind herum das schafft, fürs Kind die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es kann gelingende Inklusion erleben.
Ja, ich denke, also ich finde zwei Sachen mega wichtig, die du sagst. Das eine ist die Vorstellung davon, oder ich höre das raus, die Vorstellung loslassen, es muss für alle gleich Unterricht gestaltet werden. Weil wir haben nicht mehr alles Kinder, die gleich funktionieren. Das ist jetzt ziemlich krass ausgedrückt, aber ich glaube, genau um das geht es. Und das ist eine Herausforderung. Ich glaube, das kann im ersten Moment so eine kann sein, jetzt muss ich meinen ganzen Schulalltag umgestalten. Und es sind ja jetzt alle verschieden. Und ich gehe nicht mehr dorthin, dass sie sich mir anpassen müssen, sondern ich muss mich wieder Kindern anpassen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es ganz viele Situationen gibt, wo man Entlastung durch das schaffen kann, dass man die Normen abschafft und sagt, hey, nein, für das Kind gilt die Norm, respektive die Unterrichtsform, einfach nicht. Und wir lassen jetzt dort los und machen auf. Und dort finde ich auch wiederum das Netzwerk sehr hilfreich. Erstens hast du ganz viele Fachpersonen an der Schule und wenn dort einen guten Austausch stattfindet, musst du vielleicht nicht einmal eine Weiterbildung besuchen, sondern du hast das Fachwissen eigentlich schon in-house. Also du kannst das auch nutzen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, dass man es wirklich so ein bisschen verteilt, dass nicht alles an der Lehrperson, auf der Lehrperson liegt. Wie, also ich als Schulsozialarbeiterin, dass ich zum Beispiel sage, hey, weißt du was, ich tue das, jetzt zum Beispiel genau, oder, wenn du sagst, so einen Sack, wo man kann die Sachen rausnehmen und sich regulieren, das kann gute Schulsozialarbeiterin mit den Eltern zusammen aushandeln und anschauen und es dann wieder übergeben als Päckchen. der Lehrperson. Mhm. Oder? Dass das nicht alles auf diesen Klassenlehrpersonen liegt. Und ich glaube, was man aber nicht machen kann, ist genau so etwas, den Klassenassistenten zu übergeben. Mhm. Aber ihr kann man dann übergeben, hey, schau, wenn das Kind so und so und so reagiert, dann tust du dich an den Sack erinnern, an den Ressourcenbag. Und dort einfach gut schauen, wer hat welche Rolle auch im System. Und das zu koordinieren, respektive vielleicht im Vorfeld schon mal darüber zu reden, tut sicher gut. Und dann auch, ja, dürfen, also ich finde so, man darf manchmal auch so ein bisschen, ja, Psychohygiene ist, ja, mal vielleicht ist das richtige Wort, ich weiß nicht, dass man auch mal darf sagen, hey, es ist im Fall anstrengend, das ist viel, dass man das auch darf loswerden und nicht dann das Gefühl muss, oh, ich muss mich jetzt da zurückheben, weil, ja, ich muss jetzt da mal ein Bild von einer super Lehrperson oder super Schulsozialarbeiterin entsprechen, weil ich glaube, das belastet auch, wenn man so das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt einfach in der Superrolle sein und mega profilieren und dabei geht es mir eigentlich gar nicht so gut dabei. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dort über Herausforderungen spricht und auch über Sachen darf thematisieren, die einem nicht gelungen sind, wo man gesagt hat, hey, da bin ich mega hässig geworden, ich habe das Kind angeschrien, ich weiss, es ist nicht pädagogisch wertvoll gewesen, ich habe das Kind nachher auch wieder aufgefangen, aber in dem Moment ist es einfach wie aus mir rausgekommen. Ich glaube, das ist auch mega wichtig, dass man die Menschen, die in diesen Situationen arbeiten, nicht vergessen und dass man wirklich jede einzelne Person anschaut, was ist die Rolle und wo sind die Ressourcen und dass man sie nicht überfordert. Und was ich auch sehr spannend finde, und das empfehle ich einfach allen, wenn ihr merkt, ah, okay, das ist das Kind, das in die Richtung gehen könnte, dass es einfach halt, ja, dass uns das nicht gelingt. Und wir haben noch verschiedene Massnahmen und wir kommen aber regelmäßig zusammen, dass man das schon wirklich bei der Schulleitung oder beim Schulamt anmeldet und sagt, hey, schaut, wir haben wie Etappenziel gemacht und wenn dort immer wieder drauf schauen, ob sich die Situation verändert, dass das schon mal angemeldet ist. Weil nachher ein Übertritt in eine Sonderschulregelung, auch im Sinn vom Kind, weil sich das Kind einfach nicht mehr wohlfühlt, geht mir persönlich manchmal zu lang. Dass man dann viel zu lange in diesen Situationen noch muss bleiben muss.
Verharrt in ja. Art und versucht und ja. Probiert und so. Hey, und das ist so spannend, dass du das auch so empfindest, weil mir ist aus dem Studium noch so eine grosse Thematik geblieben und das ist die Thematik von dem Big Fish Little Pond Effekt. Mhm. Also der grosse Fisch im kleinen Teich oder eben umgekehrt, der kleine Fisch im grossen Teich. Sprich, was das mit der Selbstwirksamkeitsüberzeugung macht. Oder wenn du ein Kind bist, wo du merkst, in dem Setting, wo ich bin, beispielsweise in der regulären Klasse, kann ich mich gar nicht entfalten, weil es irgendwie gar nicht ankommt, weil es gar nicht gehört wird, gar nicht gesehen wird, weil es gar keinen Raum gibt für das, um es zu entfalten. Und der Vergleich findet ja in der Regel doch statt, oder? Das muss nicht einmal nur über Noten und Bewertungen von außen sein, sondern das ist etwas sehr Natürliches in uns angelegt, dass wir untereinander schauen, wer schafft denn das schon und wer hat denn das schon. Und so, und das Kind realisiert vielfach, wo das es steht oder wo das es eben allenfalls noch nicht steht. Und dass es dann auch mega heilsam kann sein, wenn so ein Kind in zum Beispiel Sonderschulsetting plötzlich eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung erfährt, zum ersten Mal vielleicht erfährt, dass es wie merkt, wow, ich kann das, was sie von mir verlangen. Und vielleicht ist es notwendig, dass ich der Einzige bin, der das kann, aber es lange vielleicht auch, dass wir das Dritte das können und es können nicht alle. Und aber nicht, wie vielleicht oft vorher in der regulären Klasse, das Gefühl haben von, ich bin der Einzige, der es nicht kann. Mhm. Oder? Ja. Und das, was das nachher wieder für den Mensch und für die Selbstwirksamkeit des Menschen ausmacht. Und darum, das, was du sagst, oder irgendwann auch den Entschluss fassen, wir haben es probiert im regulären System und man hat es wie nicht geschafft. Gell, das ist jetzt wieder eine Bewertung. Man hat es, wie soll ich das sagen? Einfach, man hat die Rahmenbedingungen nicht so können stellen, dass sich das Kind kann entfalten kann. Dann, glaube ich, auch ist es unwertvoll, wenn man wieder an einem runden Tisch sitzt, mit allen involvierten Personen inklusive Erziehungsberechtigten und sagt, ich glaube, im Sinn vom Kind, Für die Potenzialentfaltung des Kindes wäre es jetzt an der Zeit, um eine Veränderung anzugehen. Mhm. Und das allenfalls mit der Veränderung eben in eine Sonderschule zu bringen.
Ja, ich finde dort noch wichtig, meine Empfehlung wäre ganz fest, die Eltern wirklich schon vorher zu diesen runden Tisch einladen. Also machen interne runde Tisch, aber machen immer wieder auch runde Tisch, wo die Eltern mit einbezogen werden, weil wenn man nur einen runden Tisch macht, an dem Punkt, wo man sagt, jetzt wäre ich Sonderschule,
ja.
Dann es ist wie so, es ist mega schade, weil erstens haben sie nicht sichtbar gemacht, was sie alles schon probiert haben, und ich könnte das nicht in einem Gespräch vermitteln. Das ist wie zu viel.
Weil es braucht einen Prozess
dazu,
von den Eltern.
Ja, und wenn du als Eltern dort sitzt und das heisst, schauen Sie, wir haben schon das untereinander, jetzt kommt die Sonderschule, mhm. Du gehörst nur noch Sonderschule. Mhm. Du gehörst gar nicht mehr, was schon alles gemacht worden ist. Und wenn ihr die Eltern mitnehmt, dann haben ihr am Schluss wahrscheinlich auch die Eltern, die sagen, mal, das macht total Sinn.
Gemeinsamer Konsens.
Es macht total Sinn, weil wir sehen, ihr habt alles probiert und es geht einfach nicht. Und unser Kind ist auch nicht happy in der Situation. Und ich finde, das ist ganz etwas Wichtiges. Ich finde Inklusion ja, aber nicht für den Preis vom Selbstwert vom Kind. Genau.
Fantastisch. Ich glaube, Anja, dem gibt es wie nichts mehr hinzuzufügen. Es ist so ein schönes Schlusswort. Ich möchte von meiner Seite her das genauso stehen lassen und würde sagen, wir gehen in die nächsten Themenrunden dann nächstes Mal wieder. Mhm. Und wenn ihr noch Fragen habt, Wünsche habt, Anregungen habt, schreibt uns das input@herzundbildung.ch. Wir sind da für euch. Wir sind auch echt gespannt, was es bei euch ausgelöst hat, die letzten zwei Folgen zum Thema Inklusion. Ob ihr mehr davon wollt, ob ihr ganz eine andere Richtung wollt, schreibt uns das. Wir sind offen dafür.
Genau. In diesem Sinn wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns wieder.
Wir freuen uns. Danke. Tschüss zusammen.
Tschüss.